Heute bei «Apropos» der Donald Trump und der amerikanische Staat.
Elon can't do and won't do anything without our approval.
I think we need to go in and do wholesale removal of regulations. Like, regulations basically should be default gone. Default gone, not default there, default gone.
In the building behind me, Elon Musk is seizing power from the American people. We are here to fight back.
Noch nicht mal 20 Tage ist der neue US-Präsident im Amt und er ist jetzt schon mitten dran, den amerikanischen Staat in seinem Sinn umzubauen. Oder besser gesagt, abzubauen. Der Tech-Milliardär Elon Musk ist verantwortlich für ein radikales Sparprogramm. Zehntausende Angestellte von Bundesbehörden sollen den Job verlieren. Staatsanwälte werden entlassen, ganze Behörden geschlossen oder handlungsunfähig. Und sensible Daten von Bürgerinnen und Bürgern sind kaum mehr geschützt. Was bedeutet das alles für die USA und was steckt hinter dem Angriff auf den amerikanischen Staat? Über das reden wir heute in einer neuen Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem USA-Korrespondent, mit dem Fabian Fellmann. Hallo Fabian.
Hallo Mirja.
Fabian, für einen 19-jährigen College-Abbrecher sind in den USA gerade gar nicht so schlechte Zeiten, oder?
Ja, zumindest für die für Elon Musk arbeiten, in seinem Auftrag. Elon Musk hat ja den Auftrag bekommen, die Bürokratie abzuholzen in den USA. Und er hat eine Gruppe von recht jungen Programmierern und anderen loyalen Angestellten um sich geschart, die er jetzt ausschickt in alle Verwaltungszweige, um diesen Auftrag umzusetzen.
Wie muss man sich das konkret vorstellen?
Es ist uns eine Szene geschildert worden von USAID. Das ist quasi die ETSA von den USA, die Entwicklungszusammenarbeitsbehörde. Und dort sind Sicherheitsbeamte an der Tür gestanden. Da kannst du ja nicht einfach reinlaufen. Und dann sind eben die jungen Angestellten von Musk und haben gesagt, sie wollen jetzt da rein und sie wollen Zugriff auf Computersysteme. Und dann haben die Sicherheitsleute gesagt, das kommt gar nicht in Frage. Das sind sensible Daten, da kann nicht einfach jeder kommen. Und dann hat es so wie ein Stand-off gegeben. Also sie sind sich so gegenübergestanden und irgendwann einmal hat man dann das Weiße Haus zu Hilfe rufen und den Musk zu Hilfe rufen. Und dann ist dann vom Trump und seinen Leuten das Machtwort gekommen. Hat man gesagt, mal, ihr müsst reinlassen. Und unmittelbar darauf sind dann auch die Sicherheitszuständigen von USAID entlassen worden, weil sie probiert haben, ihren Job zu machen.
Das ist ja nicht das Einzige, was man jetzt gehört hat in den letzten Wochen, sondern auch von einem Mail mit dem Betreff «Fork in the Road», also auf Deutsch «Weggabelung», wo zahlreiche Bundesbeamtinnen und Beamte in den USA bekommen haben. Was hat es mit dem auf sich?
Es war praktisch Copy-Paste von einer Botschaft, die Twitter-Angestellte damals bekommen haben, wo Elon Musk das Unternehmen gekauft hat. Er hat dort einfach mal die Hälfte der Angestellten entlassen. Und das hat auch «Fork in the Road» geheissen. Und der Text war weitgehend identisch mit dem, was jetzt die Bundesangestellte bekommen. Also man geht davon aus, das Mail ist vom Musk gekommen. Und zwar steht in dem Mail, dass die Beamten jetzt ihren Job künden. Sie kommt in 6 Monaten weiter ihren Lohn über und sie kann nicht die Füße hochlagern, müssen sie in dieser Zeit nicht mehr arbeiten, aber das Ziel ist einfach, dass sie weggehen. Und der Musk und der Trump haben erklärt, dass sie auf diese Weise wollen, 5-10% von den Angestellten loswerden. Das Problem damit ist ein bisschen, die Angestellten können nicht davon ausgehen, dass das Versprechen, dass sie 6 Monate lang den Lohn überkommen, überhaupt kann eingehalten werden. Im Moment gibt es kein gültiges Budget auf Bundesebene. Für die Finanzfrage ist der Kongress zuständig. Und die Beamtinnen und Beamten, die jetzt das Angebot angenommen haben, das sind etwa 1% der Belegschaft, nach dem, was man weiss, gehen recht ein grosses Risiko ein, weil sie den Job verlieren und möglicherweise dann den Lohn trotzdem nicht überkommen, der ihnen jetzt versprochen worden ist.
Das heisst, es kommt im Moment zum Teil zu Entlassungen von Angestellten vom Staat. Du hast es erwähnt. Andere kommen die Aufforderung über, doch von sich aus den Job zu künden. Besonders gut sieht man das bei der United States Agency for International Development, kurz USAID. Was ist da passiert?
Genau, aber das ist die Behörde, die die Entwicklungszusammenarbeit der Vereinigten Staaten betreibt. Die hat ein Budget von 50 bis 60 Milliarden Dollar. Also das ist im Jahr, das ist ein Riesending. Und dort hat man einfach kurzerhand den über 1000 Angestellten, die im Hauptquartier in Washington arbeiten, gesagt, ihr müsst gar nicht mehr arbeiten. Man hat den Zugang zum E-Mail gesperrt, man hat ein Telefon abgestellt. Die Leute haben jetzt keinen Zugriff mehr auf ihre Arbeitsdokumente. Können auch nicht mehr in ihr Büro rein. Und erst gerade hat man jetzt auch etwa 10'000 Angestellten von dieser Agentur, die auf der ganzen Welt verteilt sind, gesagt, sie müssen zurückkommen und rein werden können. Und da entsteht jetzt ein riesen Chaos, weil die Leute sind zum Teil in Konfliktgebiet, die müssen wir mit militärischen Sicherungsmassnahmen abholen, aber die das organisieren sollten, dürfen ja gar nicht ins Büro in der Zentrale. Und das hat einen ganzen Rattenschwanz hinten dran. Also die Entwicklungszusammenarbeit, die die Amerikaner betrieben haben bis jetzt, die ist praktisch zum Erliegen gekommen. Das ist der grösste staatliche Akteur, der in diesem Bereich unterwegs ist. Also die sind sehr wichtig, zum Beispiel in der AIDS-Bekämpfung und die anderen humanitären Bereiche. Und das ist jetzt alles mehr oder weniger zum Stillstand gekommen.
Warum ist gerade diese Behörde am Elon Musk ein Dorn im Auge?
Elon Musk hat es eigentlich am besten ausgedrückt auf seine Art. Er hat gesagt,
to be clear, in shutting down, which we're in the process of doing, shutting down USAID, the reason for that, as opposed to simply trying to do some minor house cleaning, is that as we dug into USAID, it became apparent that what we have here is not an apple with a worm in it, but we have actually just a bowl of worms. And so at the point at which you don't merely, if you've got an apple and it's got a worm in it, maybe you can take the worm out. But if you've got actually just a ball of worms, it's hopeless. And USAID is a ball of worms. There is no apple. And when there is no apple, that's you've just got to basically get rid of the whole thing. That is why it's got to go.
Das sind keine wurmstichigen Äpfel, sondern das sind einfach nur eine Schale von Würmern. Das gäbe es gar keine Äpfel, das müssen wir einfach abschaffen. Die Abschaffung von der Entwicklungszusammenarbeit ist ja im politisch-rechten Kreis immer wieder ein Anliegen. Und es ist ja durchaus auch umstritten, wie viel die Entwicklungszusammenarbeit eigentlich kann bewirken kann. Die USA haben in den 60er Jahren mit dem angefangen, unter dem JFK, dem John F. Kennedy. Es ist damals darum gegangen, so die Soft Power zu entwickeln. Also die Amerikaner fördern die wirtschaftliche Entwicklung und die Menschenrechte auf der ganzen Welt, das ein bisschen als Gegenprogramm zu der Sowjetunion, die damals probiert hat, Verbündete auf der ganzen Welt auf ihre Seite zu ziehen. Und der Musk und der Trump sehen jetzt in dem vor allem eine Geldverschwendung. Sie sagen, da werden Geld zum Fenster ausgerührt, sie sagen, da werden korrupte Gefäße unterstützt. Also der Musk hat zum Beispiel den Eindruck, dass Hillary und Bill Clinton ganz viel Geld abgesogen haben aus dem und sich quasi an Steuergelder gütlich tun über diesen Umweg. Und es hat natürlich auch einen politischen Hintergrund. Die Entwicklungszusammenarbeit ist einer der unbeliebtesten staatlichen Aufgabenbereiche in den USA. Es gibt kaum Leute, oder es gibt relativ viele Leute, die die Aufgabe kritisch sehen, die sagen, ich will keine Steuern zahlen, damit zum Beispiel im Irak kann die Wasserversorgung ausgebaut werden. Und wenn der Musk und der Trump jetzt dort den Hebel ansetzen, riskieren sie zwar Widerstand von den Demokraten, sie riskieren Widerstand von Leuten, die jetzt in Washington auf die Straße gehen und demonstrieren, aber ganz viele Amerikaner sind da auf ihrer Seite. Sie sehen die auf die Straße gehen, um die Entwicklungszusammenarbeit zu verteidigen, als Leute, die nur ihre eigenen Privilegien im Auge haben, die nur um ihren eigenen Job kämpfen und gar nicht das Interesse der Steuerzahler haben. Und es gibt auch die These, dass der Musk und der Trump genau da angefangen haben, weil sie den Demokraten damit den Fallen stellen, die Demokraten protestieren und zeigen damit den US-Bürgern quasi, dass sie nicht auf der Seite der Steuerzahler stehen, sondern auf der Seite von Leuten, die nicht in den USA leben, also quasi auf der falschen Seite aus Sicht von vielen Amerikanern. Und Demokraten verspielen damit nochmal politischen Goodwill bei ihren Wählern.
Okay, soweit passt das ja noch ganz gut zu dieser America-First-Politik, die auch Donald Trump schon im Wahlkampf sehr hervorgehoben hat. Es ist ja aber die USAID nicht die einzige Behörde, die von diesem Abbau betroffen ist. Wo sonst überall setzt Elon Musk und sein Team jetzt noch an?
Überall. Also es ist wirklich, es ist allumfassend, was jetzt gerade passiert. USAID ist das Erste gewesen, eben vermutlich vor dem Hintergrund, dass es ein einfaches Ziel ist. Aber inzwischen haben Elon Musk und seine Leute Zugang zu allen Zahlungssystemen bekommen, mehr oder weniger, die die USA betreiben. Also sie sehen, wer das Sozialhilfezahlungen bekommt, sie sehen, wer das Rentenzahlungen bekommt, sie sehen, wo das Zahlungen hingehen über die staatliche Krankenversicherung für Senioren, das heisst Medicare, überall. Und sie haben sich weitere Departemente vorgenommen. Also das nächste war dann das Ministerium für Bildung gewesen. Das ist ein Ministerium, das unter Jimmy Carter in den 70er Jahren gegründet wurde und der Republikaner schon lange Dorn im Auge ist. Sie findet allein, die States sollen zuständig sein für die Schulbildung und der Bund soll da gar nichts sagen haben. Das wollte man auch gerade abschaffen. In der Umweltbehörde EPA sind schon tausende Leute entlassen worden. Das ist jetzt das Letzte. Also es geht dann nach der Prioritätenordnung ein bisschen von den Republikanern. Wahrscheinlich steht zuunterst Verteidigung das Pentagon, obwohl man eigentlich dort weiss, dass die Buchhaltung die grössten Lücken hat und das Pentagon seit Jahren keine rechtmässige Buchhaltung und Abrechnung mehr hat können vorlegen und dass es also eigentlich eine Priorität wäre, dass man dort mal hinschauen würde, wo das Geld eigentlich herfließt. Aber das Pentagon ist natürlich ein riesiger Auftraggeber von Elon Musk.
Fabian, Stichwort Elon Musk. Er steht ja jetzt eigentlich hinter all diesen Entlassungen und hinter dem Zusammenstreichen von ganzen Behörden. Elon Musk ist nie demokratisch gewählt worden. Er ist auch nicht durch den Kongress legitimiert. Handelt er jetzt grossteils eigenmächtig oder im Auftrag vom Präsidenten von Donald Trump?
Ja, wir könnten gerade mal reinhören, was Donald Trump selber dazu sagt.
Elon can't do and won't do anything without our approval. And we'll give him the approval where appropriate. Where not appropriate, we won't. But he reports in, and it's something that he feels very strongly about. And I'm impressed because he's running obviously a big company. Has nothing to do if there's a conflict that we won't let him get near it.
Der Donald Trump ist genau dazu gefragt worden, was eigentlich der Elon Musk genau dazu ermächtigt, so vorzugehen. Und der Trump hat gesagt, der Elon kann nichts machen, ohne dass er sein Einverständnis gibt. Der Musk ist auch unterdessen zu einem Sondermitarbeiter von der US-Behörde ernannt worden. Das ist so ein spezieller Status, wo er etwas über 100 Tage lang arbeiten kann. Er hat auch eine Sicherheitsprüfung bekommen, wo man gesagt hat, dass er auf geheime Dokumente zugreifen und die anschauen. Also rechtlich scheint Donald Trump das können zu rechtfertigen. Allerdings ist es wirklich nie da gewesen, dass ein einzelner Mitarbeiter noch dazu so von außen geholt dermaßen eine Machtposition kann ausüben. Und der Musk kümmert sich auch null und nichts um bestehende Vorschriften. Also sein Ziel ist selbst erklärt, dass er eigentlich jegliche Regulierungen abschaffen. Der Standard muss sein, dass eine Regulierung nicht gelte.
I think we need to go in and do wholesale removal of regulations. Like regulations basically should be default gone. Default gone, not default there, default gone. And get the government off the backs of everyday Americans so people can get things done and the government doesn't have a sort of boot on the neck of the average Americans, which is because what are the core founding values of this country? What has made America great? What will lead to further greatness is a focus on merit, that you get ahead as a function of your hard work and skill and that you have freedom. It's free. It's both the land of freedom and opportunity. And if the government has millions of regulations holding everyone back, it's not freedom. We've got to restore freedom.
Das heisst nichts anderes, als dass alle Vorschriften für ihn gar nicht zutreffen. Und Vorschriften sind ja dazu da, dass man Verfahren regelt, dass man Prozess festlegt, wie das der Staat Entscheidungen fällt. Und das soll alles sicherstellen, dass der Staat sich als Gesetz haltet und dass der Staat die Rechte von seinen Bürgern achtet, dass der Staat nicht die Rechte von seinen Bürgern missachtet, dass er zum Beispiel die Umwelt schützt. Und all das will der Musk jetzt schleifen. Und man sieht bei USAID, wie das entlaufen ist. Eigentlich ist die Agentur vom Kongress gegründet worden mit einem Gesetz. Eigentlich kann der Präsident und der Musk auch die Agentur auch nicht einfach abschaffen. Und was man dann gemacht hat, ist, man hat sie einfach de facto stillgelegt, statt sie abzuschaffen. Also man geht jetzt so gegen Geist und zum Teil auch gegen Buchstaben vom Gesetz einfach mit dem Abbruchhammer vor.
Also kann man sagen, Elon Musk, seine Kompetenzen gehen jetzt eigentlich weit über das raus, was für einen Regierungsangestellten in der Regel üblich ist.
Genau, man hat in der Regierung und dann vor allem in der Verwaltung hat man Abläufe, man hat Zugehörigkeiten, man hat eine Hierarchie. Das heisst, es ist, jemand ist in einer bestimmten Verwaltungseinheit zugeteilt. Wenn jetzt jemand zum Beispiel im Personalbüro arbeitet, kann er nicht unbedingt einfach in der Umweltbehörde reinreden, wie die ihre Sachen muss machen. Genau das passiert jetzt aber. Im Elon Musks Stage-Projekt ist quasi zu einem Teil vom Personalbüro und zum Teil von der zentralen Steuerung vom Weissen Haus ernannt worden. Und über diesen Umweg greift er jetzt in alles ein. Er geht zum Beispiel zum Finanzministerium, verlangt Zugriff auf sämtliche sensible Daten, die dort vorliegen. Er hat beim Personalbüro Einblick bekommen in beziehungsweise seine Angestellten, haben Einblick über in Personaldossiers. Da steht drin, wer eine Geschlechtsumwandlung hat. Da steht drin, wer eine Krebsbehandlung hat. Da steht drin, wer mal wegen einer psychischen Erkrankung behandelt worden ist. Eine ganze Reihe von Daten, die eigentlich jemand in einem Querschnitt nichts angeht. Und beim Elon Musk ist das besonders gefährlich, weil er Unternehmen leitet, wo die grössten Auftragnehmer sind von der Bundesbehörde, den amerikanischen. Also der Elon Musk ist der grösste Empfänger von Bundesausgaben in den USA. Über seine Firmen, zum Beispiel mit SpaceX, das ist die Firma, die Raketen und Satelliten ins All schießt, aber auch mit SpaceLink, wo Satelliten-Internet macht. Und der Musk könnte natürlich das Wissen, das er da sammelt, ausnutzen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und seinen Unternehmen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen für seine Firmen. Der Donald Trump sagt, dass überall, wo ein Interessenkonflikt vorliegen könnte, dürfe der Elon Musk nicht hergehen. Aber der, der definiert, ob ein Interessenkonflikt vorliegt, ist der Elon Musk. Und es ist ziemlich offensichtlich, dass da einige Brandmauern abgerissen worden sind, die in einer normalen Verwaltung gelten und auch müssen gelten, damit auch ein Machtmissbrauch nicht möglich ist. Falls Elon Musk sich strafbar macht, einfach eine Klammerbemerkung, kann er ja jetzt schon davon ausgehen, dass Donald Trump ihn wird begnadigen. Also der kann einfach jetzt mal wüten, wie er will.
Dass Elon Musk jetzt die Kompetenzen bekommt, was steckt denn da für eine Strategie dahinter? Oder anders gefragt, was ist schlussendlich das politische Ziel hinter dem Abbau vom Staat?
Es gibt wie zwei Ziele. Das eine, das Erklärte, ist, dass man wuchernde Bürokratie zurückschneiden will und im Zeitalter der künstlichen Intelligenz modernisieren will. Das ist mal ein Ziel und das ist ja gar nicht einmal per se nicht legitim. Also eine Verwaltung muss man immer wieder reformieren und es ist sehr schwierig, eine Verwaltung zu reformieren. Und es gibt Leute, die sagen, es sei durchaus gerechtfertigt, da mit dem Abbruchhammer dahinter zu gehen, weil man sonst gar nicht erreichen. Aber der Punkt ist ja der, mit welcher Geschwindigkeit dass das jetzt gemacht wird und auf welcher Skala dass es gemacht wird und mit welcher Missachtung von geltenden Regeln und Gesetzen dass das gemacht wird. Donald Trump hat als etwas vom ersten Inspektoren rausgerührt, die dazu da waren, zum Verwaltungsmissbrauch im Auge zu behalten. Und er hat müssen den Kongress zuerst darüber informieren, bevor er das machen kann. Er hat das nicht gemacht, sondern hat die einfach rausgestellt. Und Senatoren sind nachher dahergestanden und gesagt, ja, das ist schon nicht gerade nach dem Buchstaben vom Gesetz, aber ja, der Donald Trump ist halt gewählt worden, die Leute wollen jetzt das so. Und das zeigt, wie jetzt keine Regeln mehr gelten bei dem. Und darum drängt sich ja der Eindruck auf, dass es jetzt vor allem darum geht, Leute rauszurühren und Leute den Job madig zu machen, wo der Trump das Gefühl hat, die würden nicht parieren, wenn er etwas befiehlt. Wir sehen das im FBI und im Department of Justice, im Justizministerium besonders gut. Dort sind schon eine Reihe von leitenden Staatsanwälten entlassen worden. Das FBI musste eine Liste von 5'000 Angestellten abliefern, von Ermittlern, die zuständig sind, um den 6. Januar 2021 zu untersuchen, den Sturm aufs Kapitol, den Donald Trump damals angeregt hat. Von denen erwartet Trump Widerstand, wenn er seinen Willen durchsetzen will, koste was es wolle und möglicherweise auch widerrechtlich gegen Gesetz. Und das mischt er jetzt aus, lässt all die Leute ausrühren, damit die noch bleiben, parieren oder neue Leute reinkommen, die ganz hinter ihm stehen.
Wenn ich dir so zulasse, dann bringt Donald Trump jetzt also quasi so den Rechtsstaat und den Staat auf seinen Kurs. Trifft er denn da auch auf Hindernisse oder gibt es auch Widerstand gegen das Vorgehen?
Es gibt durchaus ein bisschen Widerstand. Also Demokraten zum Beispiel sind vor dem Hauptgebäude von USAID demonstrieren, Angestellte sind demonstrieren.
We are here today as elected members of Congress. We're here today because an unelected billionaire and his team have been given full and unfettered access to our taxpayer money and our government.
Chuck Schumer, der Minderheitsführer der Demokraten im Senat, hat Trump angegriffen bei einer Medienkonferenz.
We cannot allow Elon Musk and a small group of people to secretly, behind closed doors, take away our privacy, take away our dollars, take away everything we have. We are going to fight this fight. I am going to stand with you in this fight. And we will win.
Aber faktisch, Demokraten haben im Senat und im House of Representatives nur noch eine Minderheit. Ihre Möglichkeiten überhaupt, Widerstand zu leisten, sind sehr beschränkt. Und die Republikaner machen keine Anstalt, dem Donald Trump irgendwelche Steine wegzulegen, obwohl einige von denen auch Pfust im Sack machen. Also das Letzte, was wir dann noch haben, sind Gerichte. Es gibt mehrere Gerichtsklagen. Zum Teil ist Trump auch schon zurückgepfiffen worden. Er hat zum Beispiel wollen die Regeln abschaffen, dass wer in den USA geboren wird, auch den Pass überkommt, der amerikanisch und US-Bürger wird. Das Vorhaben haben jetzt Gericht schon mal gestoppt. Es gibt Klagen von FBI-Beamten gegen ihre Entlassungen. Aber der Punkt ist, der Donald Trump schafft mit seinem schnellen Vorgehen jetzt Fakten. Also wenn wir das Beispiel von USAID nochmal nehmen, die Behörde schafft mit ganz vielen privaten Firmen zusammen. Das sind eigentlich die wesentlichen Leute, die das Projekt ausführen. Die Firmen, die haben eine Kündigungsfrist von ein paar Tagen für ihre Angestellten. Diese Firmen sind jetzt alle Zahlungen gestrichen worden. Die Firmen haben kein Geld mehr. Die Firmen entlönen ihre Leute. Die Leute suchen neue Stellen. Da kann man nicht einfach den Pausenknopf drücken und wenn man dann vorbei ist, kann man wieder drücken und dann geht es weiter. Die Strukturen sind zerstört. Das Wissen geht verloren. Die Leute gehen an einen anderen Ort hin. Und genau das ist ja auch in Donald Trump seine Strategie, dass er alles überrennt. Und vielleicht erreicht er nicht alles, was er wollte, aber es bleibt halt sehr viel dann hängen.
Fabian, nicht nur, wenn es um den Abbau vom Staat geht, sondern auch allgemein fällt ja Donald Trump im Moment in sehr höherer Kadenz, du hast es erwähnt, weitreichende Entscheide, teils auch Vorhaben, die man im Wahlkampf noch als recht unrealistisch abgetan hat. Wenn man jetzt mal ein bisschen banal fragt, wie viel Macht hat denn eigentlich er als Präsident und wo kommt er an seine Grenzen?
Ja, mir kommt da die Folge von «Apropos» in Sinn, wo wir gerade vor Donald Trump in einer Amtseinsetzung aufgenommen haben. Da hat mich die Kollegin Philipp Lose gefragt, ob wir jetzt da an einen Umbruch kommen, quasi wie eine neue Zeitrechnung. Und ich habe gesagt, ja, das müssen wir mal noch schauen. Wir wissen noch nicht so genau, was er alles wirklich kann umsetzen. Und man muss schon sagen, also ich bin sehr überrascht und das sind auch viele Kollegen da, wie schnell und wie tiefgreifend Donald Trump jetzt vorgeht. Wir haben die Warnungen gehabt in seinem Wahlkampf. Man hat gewusst, dass es so Pläne gibt. Aber man hat irgendwie doch nicht daran glauben, dass er so schnell vorwärts macht und so entschlossen. Es lässt sich im Moment wirklich noch schwer abschätzen, wo denn die Grenzen könnte sein. Das ist im Moment am heißesten diskutierte Thema da in Washington. Wo kommt denn eigentlich die Grenze? Aber wir haben gesehen, dass das Gericht auf der untersten Stufe Trump mal ein bisschen stoppt und ein bisschen bremst. Allerdings haben die vielen Entscheidungen, die Trump fällt, eben trotzdem Wirkung. Und wir wissen auch nicht, wie der Supreme Court mal wird entscheiden, wenn denn die Gerichtsverfahren bis dort rauf kommen. Die Justiz funktioniert sehr langsam. Das braucht ein paar Jahre, bis es so weit kommt. Und in der Zwischenzeit schafft Donald Trump Fakten. Es geht so weit, dass sich Leute jetzt fragen, ja, Zwischenwahlen in zwei Jahren, das müssen die States organisieren, das müsste aber auch der Bund organisieren. Was passiert denn eigentlich, falls der Trump sich einfach weigert, die Wahlen zu organisieren? Wie passiert das denn in 4 Jahren? Er kann nicht nochmal kandidieren, das schließt die Verfassung aus, aber was ist denn, wenn er einfach die Wahlen sich weigert, vorzubereiten? Also Befürchtungen gehen im Moment relativ weit und es lässt sich im Moment wirklich noch ein bisschen schwer abschätzen, wie viel von dem eher Panik machen ist und wie viel von dem eben gerechtfertigt ist. Über vieles, was jetzt passiert, hat man im Wahlkampf noch gesagt, ja, das ist nur Panik machen, aber jetzt passiert es ja. Und genau die gleichen Fragen stellen sich für die nächsten Jahre.
Die USA hat ja ein System von sogenannten Checks and Balances. Das ist auch ein Gegengewicht zu der Macht des Präsidenten. Ist das im Moment ernsthaft in Gefahr?
Ja, Donald Trump verschiebt das System eindeutig stark zu sich über. Also die Macht ist mehr beim Präsidenten. Und der Supreme Court hat schon bereits mehrmals gesagt in der Vergangenheit, dass er auch gewillt ist, dem Präsidenten sehr viel mehr Macht zu geben. Ein Testfall kommt sicher im März. Dann geht es im Kongress um die Frage, ob die USA weitere Schulden aufnehmen können. Und es geht auch ums Budget. Und dort sind die Republikaner ziemlich gespalten. Sie wollen gleichzeitig die Steuern senken, was sehr viel Mindereinnahmen wird verursachen. Sie wollen aber gleichzeitig auch die Ausgaben erhöhen, zum Beispiel für die Armee. Und dort wird sich mal zeigen, ob es Donald Trump gelingt, seine Fuchteln über die Republikaner im Kongress weiter zu benutzen oder was er allenfalls gewillt ist, an anderen möglicherweise illegalen oder legal ziemlich fragwürdigen Massnahmen zu greifen, um den Kongress zu umgehen. Ich glaube, das wird dann nochmal so ein Testfall werden.
Fabian, du lebst ja selber in den USA und berichtest von dort. Was bedeutet die Aushöhlung vom Staat für Amerikanerinnen und Amerikaner?
Ja, ich kenne Leute, die einfach von einem Tag auf einen anderen Job verloren haben. Sie haben zum Beispiel Leute, die für USAID Projekte gemacht haben, haben das Gefühl gehabt, mal irgendwie schaffen wir das gleich. Wir müssen jetzt mehr beschreiben, warum America first und warum das unsere Arbeit Amerika nützt. Sie haben nochmal Nachtschichten eingelegt und Projektbeschreibungen umgearbeitet. Und wenige Tage später sind sie gleich auf der Straße gestanden, weil ihre Arbeitgeber einfach gar kein Geld mehr bekommt vom Bund. Das sind aber erst die ersten Auswirkungen. Wir haben, das wird sich noch viel, viel breiter ziehen. Also wenn Zehntausende von Leuten ihre Anstellung im Staat verlieren, wird die Region Washington massiv Schaden nehmen. Das sind plötzlich sehr viele Leute, die keine Arbeit mehr haben. Das sind Leute, die hochqualifiziert sind, aber auch spezialisiert. Die werden nicht einfach so einen neuen Ort finden. Wir haben auch Beispiele gesehen, wo staatliche Zahlungen an Mahlzeitendienste für Senioren plötzlich nicht mehr passiert sind. Und das werden wir erst mit der Zeit sehen, wie tief runter, dass sich das wird auswirken. Wenn der Staat und die staatlichen Dienstleistungen nicht mehr funktionieren, leiden unter dem nicht die wohlhabenden Leute, sondern da leiden in erster Linie die, die eben auf die Dienstleistungen angewiesen sind. Die eine staatliche Krankenversicherung brauchen, die eine Sozialhilfe brauchen. Das Sicherungsnetz ist jetzt ernsthaft gefährdet und das ist in den USA ohnehin schon löchriger, als wir es uns aus Europa gewohnt sind.
Danke vielmals für die Einordnungen, Fabian.
Danke dir, Mirja.
Alle Hintergründe und Analysen zum politischen Geschehen in Amerika findet man natürlich auch bei uns auf der Webseite und in der App. Und auch jeden Mittwoch in unserem USA-Podcast «Alles klar, Amerika», wo ihr überall dort findet, wo ihr auch «Apropos» hört. Und das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller, ich habe geredet mit dem Fabian Fellmann und die Folge produziert hat Laura Bachmann. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.